Am 30. September 2021 um 22.09 Uhr ging bei der Polizei von Madison Township ein Notruf ein, der einen Brand meldete.
Ja, ich brauche einen Feuerwehrmann. In meinem Haus brennt es. Sie haben ein Feuer? Ich brauche einen. Ja, ich brauche ein Feuer.
Seltsamerweise verschwieg der Anrufer etwa 45 Sekunden lang, dass seine
Frau noch im Haus war. Sind jetzt alle draußen? Nein, ich glaube, ich habe nur die Kinder rausgeholt. Ich konnte nicht hineingehen. Ich habe versucht, jetzt hineinzukommen. Ich kann es nicht kontrollieren. Innerhalb von Minuten trafen die Ersthelfer.
Am Einsatzort in der Bixby Road 3532, 24 Kilometer von Columbus, Ohio, entfernt ein.
Sie löschten das Feuer sofort. Aber leider war es zu spät. Das Feuer war tödlich. Die Bodycam-Aufnahmen, die Sie gerade sehen, wurden von Commander Victor Boyd aufgenommen.
Frank 12727. Okay. Bei Boyds Ankunft wandte er sich an den Feuerwehrchef, der kurz zuvor noch mit dem Hausbesitzer gesprochen hatte. Was haben wir hier? Er war zu Hause. Er hat die Kinder rausgeholt.
Wie Sie sehen, wirkt der Hausbesitzer gelassen, während er an seinem Fahrzeug wartet. Doch entgegen seiner Haltung war dies kein kleines Feuer. Zum Zeitpunkt des Anrufs herrschte in seinem Schlafzimmer im Keller ein einziges Inferno. Alle Wertgegenstände darin waren verbrannt. Das wirft die Frage auf, warum er so ruhig bleibt. Vor allem, wenn er weiß, dass seine Frau darin eingeschlossen ist.
Nun, es klingt, als hätte sie auf die beiden Kinder aufgepasst, während er weg war. Er kam zufällig nach Hause, öffnete die Tür und die Tür war voller Rauch. Die Kinder spielten noch auf dem Boden herum.
Er hat sie herausgeholt, konnte aber nicht mehr zu ihr hineingehen.
Wissen Sie, ob sie noch lebte, als das passierte?
Schwer zu sagen, ich kann es nicht glauben.
Ich weiß es nicht. Commander Boyd beschloss, sich die Folgen selbst anzusehen. Das Feuer war überraschenderweise eingedämmt, nur ein Zimmer wurde schwer beschädigt, während der Rest des Hauses im Wesentlichen unberührt blieb. Die genaue Brandursache war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, aber es war klar, dass ein Brandbeschleuniger verwendet wurde, um eine derart konzentrierte Intensität zu erzielen. Das Opfer wurde in der Mitte des Zimmers liegend aufgefunden, bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Um ihren Hals hing ein USB-Kabel und unter ihr befand sich eine verbrannte Flasche mit Benzin für Grillanzünder.
3532, kein Bixby. Wir haben einen Gebäudebrand und darin eine Leiche.
Und da drinnen liegt eine Leiche. Das ist korrekt. Sie sagen, dass das Feuer in dem Zimmer ausgebrochen ist, in dem die Leiche gefunden wurde.
Da die Beweise auf ein Verbrechen hindeuteten, beschloss Commander Boyd, den Hausbesitzer selbst zu befragen. Das ist der 41-jährige Madu Aliu Dio. Zu diesem Zeitpunkt ist ihm völlig bewusst, dass seine Frau bei dem Feuer ums Leben gekommen ist.
Dennoch scheint er völlig ruhig zu sein. Jeder trauert anders, es könnte also eine natürliche Reaktion oder auch ein Schockzustand sein.
Was auch immer es ist, Madus Körpersprache erregt sofort Aufmerksamkeit.
Er erzählte Boyd, wie er das Feuer entdeckt hatte. Laut Madu war er gerade vom Mechaniker nach Hause gekommen. Als er sein Haus betrat, schlug ihm eine Rauchwand entgegen, gefolgt von extremer Hitze. Ohne zu zögern rettete er die Kinder, bevor er den Notruf wählte.
Wer ist die Frau da drin? Das ist meine Frau.
Wie heißt ihre Frau?
Fatuma.
Buchstabieren Sie den ersten Namen. F-A-T-A.
Wie Sie gerade gehört haben, ist Mados Frau die 32-jährige Fatimuma Dio. Die beiden zogen 2013 von Guinea in die Vereinigten Staaten. Sie heirateten direkt nach ihrer Ankunft und bekamen zusammen zwei Kinder. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren die Kinder 2 und 3 Jahre alt. Madu hatte außerdem das alleinige Sorgerecht für 3 ältere Kinder aus einer früheren Beziehung. Sie lebten alle im selben Haushalt, aber die ältesten Kinder waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause.
Die Frau, die hier ist, Sie sagten, sie sei Ihre Frau.
Sie ist meine Frau, ja.
Okay, das dachte ich mir auch.
Madu war nicht nur scheinbar unbeeindruckt vom tragischen Tod seiner Frau,
er zeigte auch Interesse daran, den Tatort zu verlassen und behauptete, seine Kinder seien hungrig und bräuchten etwas zu essen.
In dem Restaurant hier essen sie afrikanisches Essen. Die Kinder haben Hunger. Im Moment, Sir, habe ich gehört, dass sie Hunger haben, aber sie können einfach nicht gehen. Okay. Halten Sie einfach durch.
Boyd drängte jedoch weiter auf Informationen und versuchte, einen zeitlichen Ablauf bis zum Notruf zu erstellen.
Können Sie in Ihren letzten Anrufen sehen, wann Sie den Notruf angerufen haben?
Es war genau hier.
109. 109. Sie kamen gegen 13.09 Uhr nach Hause.
So ungefähr, ja.
Bevor Sie hier ankamen und anhielten, wo waren Sie unterwegs, um eine Lieferung zu erledigen? Nein. Ich ging in die Werkstatt.
Mamadou erklärte, dass er sein Haus frühmorgens verließ, um seinen Truck in einer Werkstatt in Medina warten zu lassen, etwa eine Stunde von seinem Zuhause in Madison entfernt.
Und haben Sie eine Idee, Sir, wann Sie in Medina gewesen sein könnten?
8:30 Uhr.
8:30 Uhr.
Okay.
Und von dort aus sagten Sie, Sie seien zum Volvo-Händler gefahren?
Die haben meinen ABS-Sensor am Fuß repariert.
Sie waren gegen 11 Uhr beim Volvo.
Das war also gegen 11 Uhr. Ja. Mados ruhiges Auftreten während des Verhörs verunsicherte Commander Boyd sofort. Warum war Mado angesichts seiner Umstände nicht verstörter?
Zu diesem Zeitpunkt schloss sich Officer Brandy C.R. den Ermittlungen an. Als sie am Tatort eintraf, wurde ihr klar, dass sie schon einmal in diesem Haus gewesen war. Sie war in der Vergangenheit zu mehreren Anrufen wegen häuslicher Gewalt an dieser bestimmten Adresse ausgerückt.
Ich habe viele Informationen für Sie.
Okay. Ja.
Das führte dazu, dass die Detektive die Unterlagen zum Diallo-Anwesen überprüften. Es stellte sich heraus, dass Madu bereits 2018 wegen häuslicher Gewalt angeklagt wurde, nachdem Fatima eine Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, in der sie behauptete, er habe sie gewürgt. Wir haben die Vorgeschichte dieses Hauses recherchiert.
Wir haben hier einige ziemlich schlimme häusliche Gewalt. Sie auch? Ja, Madu wurde schnell zum Hauptverdächtigen und die Polizei glaubte, genügend Beweise für eine Verhaftung zu haben.
Am 1. Oktober 2021, einen Tag nach dem Brand, wurde Madu verhaftet und wegen Mordes angeklagt.
Warum tun Sie das, bitte?
Sagen Sie, dass Sie in seinem Auto mitfahren. Setzen Sie sich.
Punkt.
Danke.
Nachdem er zur Befragung auf die Wache gebracht wurde, erlebte Madu eines der intensivsten Verhöre, die in der Akte über wahre Verbrechen zu finden sind.
Wollen Sie heute Abend mit uns über diesen Vorfall sprechen? Wenn ich meinen Anwalt anrufe, wäre das vielleicht viel besser.
Spaß beiseite, ohne Mados Hilfe machten sich die Behörden daran, ihren Fall aufzubauen. Im Gespräch mit Mados ältester Tochter erzählte sie aufschlussreiche Details. Anführungszeichen.
Mein Vater ist gewalttätig, die ganze Gruppe mehrfach. Er besorgte sich ständig Waffen. Manchmal waren es Bretter und manchmal Gürtel.
Okay, wenn wir von Handy-Ladegeräten sprechen.
Die Ermittler hatten nun mehrere Quellen, die körperliche Gewalt im Haushalt zitierten. Darunter Mamados Vorstrafenregister und eine persönliche Anekdote seiner eigenen Tochter. Es war offensichtlich, dass Madu wenig Rücksicht auf das Wohlergehen seiner Frau nahm. Und als Fatimas Autopsiebericht eintraf, schien es, als sei Madu von Gewalt zum Mord übergegangen.
Fatimas Lungen und Atemwege wiesen nur sehr wenige Anzeichen von schwarzer Verfärbung auf. Und ihr Kohlenmonoxidspiegel war nicht stark erhöht, was darauf schließen lässt, dass sie während des Feuers nicht geatmet hat. Das bedeutet, dass sie bereits gestorben war, bevor das Feuer überhaupt ausgebrochen war. Es wurde festgestellt, dass Fatimas Tod tatsächlich durch Strangulation mit einem Draht verursacht wurde.
Die Tatwaffe war das am Tatort gefundene USB-Kabel.
Anhand des von Mamado angegebenen Zeitplans konnten die Ermittler jedoch nicht beweisen, dass er derjenige war, der diese schreckliche Tat begangen hatte. Bis ein Durchsuchungsbefehl für das Haus der Dios erwirkt wurde und die Ermittler eine weitere, gründlichere Durchsuchung des Anwesens durchführen konnten. Die Polizei fand heraus, dass Mambado die Kamera über der Haustür absichtlich deaktiviert hatte, jedoch vergaß, dass die Türklingelkamera noch lief. Die Türklingelkamera zeigte, wie er um 12.24 Uhr nach Hause zurückkehrte. 44 Minuten später, um 22.08 Uhr, sieht man, wie er mit seinen beiden Kindern lässig aus dem Haus geht, während ein wütendes Feuer seine Frau verbrennt. Eine Minute später wählte er den Notruf, der zu Beginn dieses Videos zu hören ist.
Ja, ich brauche hier einen Feuerwehrmann. In meinem Haus brennt es.
Die Aufnahmen der Türklingel widersprachen Mados ursprünglicher Geschichte, in der er behauptete, er habe sofort nach seiner Rückkehr nach Hause den Notruf angerufen. Diese Kamera erfasste jedoch nur den Vordereingang. Um das Haus aus einem besseren Blickwinkel zu betrachten, beschloss die Polizei, die umliegende Nachbarschaft nach weiterem Überwachungsmaterial abzusuchen. Glücklicherweise zeichnete eine Überwachungskamera auf der anderen Straßenseite den gesamten Ablauf der Ereignisse auf. Nachdem Madu nach Hause zurückgekehrt war und die mysteriösen 44 Minuten drinnen verbracht hatte, setzte er seine Kinder in sein Auto. Dann wurde er dabei gefilmt, wie er lässig zu seinem Haus zurückging und durch das Fenster des brennenden Raums spähte. Anschließend kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und tätigte den Notruf. Diese Aufnahme hielt die gesamten 24 Stunden rund um das Feuer fest und bestätigte, dass Mamado die einzige Person war, die an diesem Tag das Haus betrat. Diese Entdeckung nährte die Überzeugung der Detektive, dass er Fatima vorsätzlich ermordet hatte. Angesichts des Bergs an Beweisen, der sich über ihm auftürmte, waren die Ermittler bereit, Mamados Strafverfolgung voranzutreiben.
Nun, diese Freunde und Familie sind mit Sicherheit untröstlich und wollen Antworten darauf, warum Fatuma Dio jetzt verschwunden ist. Dio und seine beiden kleinen Kinder haben es sicher geschafft. Die Ersthelfer sollten bald herausfinden, dass seine Frau Fatum Dio nicht verschwunden war. Bye.
Dem Notruf erwähnte er nie, dass seine Frau 45 Sekunden bis eine Minute lang im Haus war.
Ich meine, wenn Sie und ich betroffen wären und unsere geliebte Person im Haus wäre, würde ich als erstes sagen, dass jemand hierher geschickt werden muss. Meine Frau ist im Keller, ich kann sie nicht rausholen.
Als die Feuerwehr die Flammen löschte, war es bereits zu spät. Sie wurde mit einem geflochtenen Kabel erwürgt, möglicherweise einem Telefonkabel oder etwas in dieser Art. Und dann wurde sie angezündet. Ihre Familie und Freunde sagen, sie wussten, dass das Paar Probleme hatte, hätten aber nie damit gerechnet, dass Fatuma getötet werden würde.
Polizeiberichte belegen, dass es seit 2018 Anrufe in dem Haus gibt. Sie erwähnen eine einstweilige Verfügung gegen Mamadou und Spannungen zwischen Fatuma und ihren Stiefkindern.
Es war sehr tragisch. Es sind Stiefkinder beteiligt. Sie haben ihre Stiefmutter und ihren Vater verloren. Die beiden jüngeren Kinder haben ihre Mutter verloren. Und jetzt sitzt ihr Vater hinter Gittern.
Ein Mann aus Madison Township, der beschuldigt wird, seine Frau getötet zu haben, ist heute zum ersten Mal vor Gericht erschienen.
Während der Anklageerhebung setzte ein Richter die Kaution für Madu Dio auf 5 Millionen US-Dollar fest. Dio wird im Gefängnis von Franklin County festgehalten und wegen schwerer Brandstiftung, Mordes und Beweismittelfälschung angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstag seine Frau, die 32-jährige Fatuma Dio, erwürgt und dann ihre Leiche angezündet zu haben, während sich die Kinder im Haus befanden. Den Kindern gelang es, sicher aus dem Haus zu entkommen. Heute ordnete der Richter außerdem an, dass Dio alle Pässe abgeben muss. Sein Prozess begann Mitte Juli 2023. Während des Prozesses behauptete die Staatsanwaltschaft, dass ein gewalttätiger Madu seine Frau Fatima kaltblütig ermordet habe. Sie legten dem Gericht drei wichtige Beweismittel vor. Das erste waren die belastenden Überwachungsaufnahmen, die Mamadou beim Betreten und Verlassen des Hauses um die Zeit des Feuers zeigten. Obwohl der Mord nicht direkt von der Kamera eingefangen wurde, widerspricht dieses Filmmaterial Mamadous ursprünglicher Aussage gegenüber der Polizei und zeigt seine bizarre emotionslose Reaktion auf ein derart traumatisches Ereignis. Sie hörten auch den Notruf. Ja, ich brauche hier einen Feuerwehrmann. In meinem Haus brennt es. Die Staatsanwälte betonten, dass Mamadou 45 Sekunden wartete, bevor er den Disponenten darüber informierte, dass seine Frau noch im Haus war, was seinen Mangel an Dringlichkeit verdeutlicht, sie zu retten. Und schließlich machten eine Kombination aus Familienaussagen und Polizeiberichten Mamadous Vorgeschichte mit häuslicher Gewalt deutlich. In einem dieser Berichte hieß es, meiner Meinung nach ist diese Wohnsituation ein Pulverfass der Spannungen. Es ist höchstwahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis in dieser Wohnung etwas Kriminelles passiert. Zum Abschluss ihres Falls wurde behauptet, dass Madu die Mittel, das Motiv und die Gelegenheit hatte, das Verbrechen zu begehen, und dass seine Handlungen vorsätzlich und absichtlich waren. Sie forderten die Jury auf, Mamadou in allen Anklagepunkten schuldig zu sprechen. Die Verteidigung bestritt die Vorwürfe gegen ihren Mandanten vehement. Doch nach einem sechstägigen Prozess wurde Madu schließlich wegen zweifachen Mordes, schwerer Brandstiftung, Beweismittelfälschung und grober Leichenschändung für schuldig befunden. Am 26. Juli 2023 wurde Madu Ali Dio zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer Bewährung nach 27 Jahren verurteilt. Wie lautet also die Antwort auf die Frage, die wir vorhin gestellt haben? Warum war Madu so ruhig? Möchten Sie heute Abend mit uns über diesen Vorfall sprechen? Wenn ich meinen Anwalt anrufe, wäre das vielleicht viel besser. In dem Moment, als er Fatima ermordete, kamen seine Erfahrungen mit der Polizei zum Tragen. Vom Notruf bis zum Verhörraum lieferte Mamadou kaum bis gar keine Details und zeigte kaum bis gar keine Emotionen. Er blieb ruhig, weil er von Anfang an einen Plan hatte, der damit endete, dass er sich auf sein Recht auf einen Anwalt gemäß dem 5. Verfassungszusatz berief. Madu Aliu Dio befindet sich nun im Franklin County Corrections Center in Columbus, Ohio. Genau 156 Meilen von Columbus entfernt liegt die Stadt Greenfield, Indiana, die Heimat unseres nächsten Subjekts. Am 13. Oktober 2016, 7 Jahre vor Mamadous Verurteilung, ging ein Mann namens Aaron Freyig zum Haus seiner Freundin Patty und entdeckte ihre Leiche im Wohnzimmer. Er wählte sofort den Notruf.
911, wo ist Ihr Notruf?
Wir sind gerade im Haus einer Freundin und sie ist tot.
Okay, wo sind Sie?
Wir sind im Cricket Dreh.
Atmet sie überhaupt?
Nein, sie ist tot. Okay, in Ordnung. Scheint es natürlich zu sein oder wissen Sie es nicht? Ihr Auto ist weg und sie liegt tot auf der Couch. Ich würde sagen, hier liegt definitiv ein Verbrechen vor.
In Ordnung, wie heißen Sie?
Aaron Frillich. Als die Beamten des Greenfield Police Department am Tatort eintrafen, nahmen sie die Umgebung wahr. In der Küche war die Sockelleiste des Kühlschranks gelöst worden und eine Handtasche lag mit einem Hausschuh daneben auf dem Boden. Den anderen Hausschuh fanden sie im Wohnzimmer, wo Patty mit dem Gesicht nach oben auf dem Sofa lag, rote Flecken um den Hals und einen roten Bademantel trug. Die Schärpe lag nicht am Bademantel selbst, sondern neben ihr auf dem Boden. Es gab eindeutige Anzeichen für einen Kampf, da Kissen auf dem Boden verstreut lagen. Außerdem fehlte ihr blauer Ford Taurus aus dem Jahr 2011. Ebenso wie ihr iPad, ihr WLAN-Hotspot und ihr 55-Zoll-Fernseher. Es war offensichtlich, dass ein Einbruch stattgefunden hatte. Nur wenige Stunden später traf einer von Pattys Söhnen, Daniel, am Tatort ein. Als die Polizei ihn verhörte, erfuhren sie schnell von einem möglichen Verdächtigen, Spencer Spielmann. Spencer war mit Pattys Sohn Nick befreundet und hatte sich an Patty gewandt und um Geld gebeten. Also stellte sie ihn gegen Bargeld als Handwerker ein. Im Laufe der Zeit verschwanden immer wieder Dinge auf mysteriöse Weise aus Pattys Haus. Sie wollte Spencer jedoch nicht sofort beschuldigen. Sie wurde noch besorgter, als Spencer nach einer von Nicks teuren Uhren fragte.
Um sicher zu gehen, nahm sie die Uhr aus der Schachtel und versteckte sie an einem geheimen Ort im Haus. Am 12. Oktober 2016, nur einen Tag vor ihrer Ermordung, wurde Pattys Haus durchwühlt und der Einbrecher ließ die leere Uhrenbox auf dem Tisch liegen. Sie schrieb ihrer Freundin: Spencer ist heute in mein Haus eingebrochen. Er hat allerdings nicht gefunden, wonach er gesucht hat. Dann warnte sie ihn per SMS und sagte: Ich werde dich verhaften und ins Gefängnis werfen lassen. Brich nie wieder ein. Schreib mir nicht. Ich weiß, dass du in meinem Haus warst. Sie schrieb auch ihrem Sohn Daniel eine SMS über die Situation und sagte: Okay, ich habe ein bisschen Angst. Ich kann nicht schlafen. Ich mache mir Sorgen. Die Polizei begann sofort mit der Suche nach Spencer. Am 14. Oktober um 11.10 Uhr erhielten sie dann Neuigkeiten vom Leichenschauhaus des Bezirks Hancock. Pattys Tod wurde als Mord eingestuft. Die Tatwaffe war ein roter Bademantel. Er war ihr zweimal um den Hals gebunden und wurde benutzt, um sie zu erwürgen. Die Polizei verbrachte den Rest des Tages damit, Spencer zu jagen, aber er war nirgends zu finden. Um 20.45 Uhr wurde dann ein Notruf von einem Mann namens Dwayne Davis getätigt. Notruf. Wo ist Ihr Notruf? Haben Sie den blauen Taurus gefunden, der aus Patty Dressers Haus gestohlen wurde?
Ich habe keine Ahnung.
Naja, hier im Village Pantry in South End steht gerade einer, der Streichhölzer hat.
Wie lautet das Nummernschild? UJF691. Ist das das Auto?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Okay, also, ich bin der Besitzer des Autos.
Okay, wie heißen Sie?
Dwayne Davis. Patty und Dwayne waren 25 Jahre lang befreundet und 7 Jahre lang ein Paar. Dwayne ist Geschäftsführer eines Ford-Händlers, bei dem sie den blauen Ford Taurus tatsächlich zusammen gekauft hatten. Auch nach ihrer Trennung war Dwayne formal immer noch der Besitzer des Autos. Zufälligerweise war er gerade an einer roten Ampel hinter dem blauen Taurus hergefahren und hatte ihn schnell als seinen eigenen erkannt, was ihn dazu veranlasste, den Notruf zu wählen.
Wer ist bei dem Auto? Zwei Weiße. Wenn das ein Auto ist, folge ich ihnen ganz schnell. Sie fahren weg.
Wo bist du jetzt?
Wir nähern uns dem Bordstein und kommen auf. Da steht direkt ein Streifenwagen. Als Dwayne das Gespräch beendete, näherten sich die Beamten dem Ford Taurus und zwei Männer wurden festgenommen.
Lass jetzt alles fallen, was du in der Hand hast. Geh zurück zu mir. Komm weiter. Komm weiter. Halt. Beifahrer im Fahrzeug, steig mit erhobenen Händen aus.
Der Fahrer war Spencer Spielmann und der Beifahrer ein gewisser Brandon Humphrey. Die Polizei trennte sie sofort und brachte sie zur Befragung aufs Revier. Sie begannen mit Brandon Humphrey. Wir untersuchen etwas sehr Ernstes. Okay. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Warum Sie hier waren? Absolut nicht. Ich bin gerade verblüfft. Okay. Wer ist der Typ, mit dem Sie zusammen sind? Er heißt Spencer. Okay. Er ist ein alter Freund von mir. Offensichtlich sind Sie heute Abend mit ihm im Auto. Was wissen Sie über das Auto? Er hat mir erzählt, dass es seiner Mutter Patricia gehört. Er ist zur Tankstelle gegangen. Und ich wurde ein wenig neugierig, habe das Handschuhfach geöffnet und tatsächlich, da war ein Kennzeichen, auf dem Patricia stand. Sie sagten also, sie wüssten nichts über das Auto, außer dass es seiner Mutter gehört. Ich zähle schon eins und eins zusammen. Okay, das Auto ist gestohlen. Okay, und es sieht nicht gut aus, dass Sie in einem gestohlenen Auto sitzen. Verstehen Sie das? Deshalb sind wir wieder hier. Und es gibt ein größeres Problem als das. Das gestohlene Fahrzeug, in dem du dich befindest, wird mit Mord in Verbindung gebracht. Mord, wenn jemand darin gestorben ist. Über das Auto selbst wird nicht wirklich gesprochen. Er hat nur gesagt, dass seine Mutter es ihm geliehen hat. Und ich erzähle dir das jetzt einfach mal, nur für den Fall, dass es in Zukunft auftaucht. Ich habe ihm einen Fernseher abgekauft. Er sagte, er käme aus dem Haus seiner Mutter. Also, okay, jetzt fange ich an zu überlegen, was für ein Fernseher es war, wenn das Auto gestohlen wurde. Es war ein 55 Zoll Hitachi-Fernseher und ich habe ihn in ein Pfandhaus gebracht, weil ich wusste, dass es Geld einbringen würde. Wenn du das Gefühl hast, dass du etwas zurückhältst, um ihn zu schützen. Nein, im Moment kann ich weniger über ihn verraten. Okay, denn er hat mich in ein gestohlenes Fahrzeug gesetzt und jetzt erfahre ich, dass es mit einem Mord in Verbindung gebracht wird, bei dem unser Mord stattgefunden hat. Gibt es einen Grund, warum deine DNA auf Beweismitteln im Haus gefunden werden sollte? Auf keinen Fall. Nein, wenn wir von jemand anderem Informationen darüber bekommen, dass sie beteiligt waren und wir das auch beweisen können, wird das kein gutes Bild abgeben. Sind Sie sicher, dass es nichts weiter gibt? Ich verspreche Ihnen, dass es nichts weiter gibt. Ich weiß, dass ich in all dem unschuldig bin. Die Detectives hatten keinen Hinweis darauf, dass Brandon gelogen hat. Nachdem Sie Brandons Foto gemacht haben, beenden Sie das Verhör und er darf gehen. Dann widmen Sie sich Spencer. Achten Sie während des Verhörs genau auf seine Körperhaltung. Er hat die Arme verschränkt, um sich vor den Detectives zu verschließen. Im Gegensatz zu Brandon hat Spencer eine gute Vorstellung davon, warum er zum Verhör gebracht wurde. Ich meine, natürlich das Auto. Patty, lass mich es benutzen. Okay, in Ordnung. Nun, dem müssen wir auf den Grund gehen. Ich gehe ein- oder zweimal pro Woche zu ihr nach Hause und wir reden über Patty. Ich putze ihr Haus und so, sie zahlt mir einmal im Monat $100, damit ich ihre Fenster putze. Okay, wie zum Beispiel ihre Böden zu putzen.
Als Spencer gefragt wurde, warum er Pattys Auto hatte, erzählte er eine interessante Geschichte. Ich war gerade am Putzen und sie geriet mit einem alten Mann an, der da drüben war. Sie sagte so, bla bla bla. Ich ging runter und sagte, ich gehe jetzt. Sie sagte, oh, sie sagte, sie habe mir ihr Auto überlassen. Sie sagte, komm morgen wieder, weil sie zur Arbeit muss. Also ließ sie mich ihr Auto benutzen. Ich kam am Morgen wieder. Ich bekam keine Antwort von der Tür oder so. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich konnte ihr Auto nicht einfach mit den Schlüsseln in ihrer Einfahrt stehen lassen. Wer ist dieser alte Mann, mit dem sie zusammen war? Ich habe keine Ahnung. Als ich oben gesaugt habe, hörte ich sie dreimal John rufen. Ich vermute, er heißt John, bin mir aber nicht sicher. Hast du beim Gehen etwas gesehen, das du fährst? Ich glaube, es war wie eine Expedition. Es war wirklich schön.
Welche Farbe hatte es?
Weiß. Spencer weiß nicht, dass die Ermittler sich bereits die Überwachungsaufnahmen von Pattys Nachbarhaus angesehen haben und nun mit Sicherheit wissen, dass an diesem Tag niemand das Haus betreten hat. Spencers Geschichte war komplett erfunden. Hast du einen Schlüssel, um in das Haus zu gelangen? Ich nicht. Sie lässt mich immer rein. Sie sitzt immer in der Garage. Hast du den Türcode, also den Schlüssel für das Garagentor? Ja. Hast du das Auto also am Donnerstagmorgen zurückgebracht? Ich war gegen 7 Uhr da. Ich habe ein paar Stunden gewartet. Ich werde euch nicht anlügen. Okay. Aber sie hat einfach nicht die Tür geöffnet. Es kam keine Antwort. Heute ist also Freitag. Was hast du gemacht, als du aufgewacht bist? Du bist zu Brandon gegangen, hast eine seiner Felgen für sein Auto geladen und hast versucht, sie zu verkaufen. Pfandhäuser wollten sie nicht hergeben. Ihr habt also etwas verpfändet? Nein. Sie haben tatsächlich etwas an das Pfandhaus verkauft. Pattys gestohlenen Fernseher, wie Brandon bereits sagte. Und nicht nur das, bevor sie Spencer befragten, hatten sie dies bereits bestätigt, indem sie sich die Überwachungsaufnahmen des Pfandhauses ansahen. Man sieht, wie Spencer und Brandon den Fernseher tragen. An diesem Punkt beschlossen die Detectives, Spencer mit seinen Lügen zu konfrontieren. Wir haben bereits bei den Pfandhäusern nachgefragt. Okay, wir wissen, dass du Sachen verpfändest. Also musstest du ehrlich sein. Es ist auf Video zu sehen. Punkt. Ich habe dich gerade gefragt, ob du Sachen verpfändest. Du hast mir gesagt, dass du es nicht tust. Jetzt ist es also an der Zeit, ehrlich und deutlich zu sein. Ich bin ehrlich. Du hast den Fernseher verpfändet. Was machst du damit? Einen Fernseher im Wert von $55? Ja. Warum erzählst du uns das nicht?
Ich dachte,
es wäre nicht relevant.
Ja. Gab es eine Vereinbarung zwischen dir und Patty? Nein, dass du den Fernseher mitnimmst?
Nein.
Warum hast du ihn dann mitgenommen? Weil ich Geld brauchte. Das ist das Einzige, was ich aus dem Haus mitgenommen habe. War der Fernseher, den du mitgenommen hast, zu Hause, als du ihn mitgenommen hast?
Was hast du getan?
Nein. Punkt. Wie bist du ins Haus gekommen? Dann das Garagentor Clippy Dingsbums. Die Detektive hoffen, dass Spencer, wenn sie ihn bei genügend Lügen erwischen, erkennt, dass die Beweise gegen ihn sprechen und dass es das Beste ist, zu gestehen. Die weiße Expedition. Sie sind am Mittwoch. Das ist nicht die Wahrheit.
Doch, das ist es. Wie kann das nicht die Wahrheit sein? Es gibt
Videokameras. Du musst aufhören, uns anzulügen. Ich belüge euch nicht. Okay, doch, das tust du. Wir zerreißen deine Geschichte. Das ist eine riesengroße Sache. Wovon redest du?
Worüber reden wir deiner Meinung nach?
Ich bin mir nicht sicher.
Wenn du raten müsstest, was denkst du? Nun, ihr denkt offensichtlich, ich hätte ein Auto gestohlen. Ein gestohlenes Auto.
Ich habe kein Auto gestohlen. Was ist los?
Mord. Quatsch. Mord, der reinste Schwachsinn.
Ich habe niemanden umgebracht. Anscheinend doch.
Du hast ihr Auto geklaut.
Nein. Was?
In ihr Haus eingebrochen, ihren Fernseher geklaut.
Nein. Ein Auto geklaut, ihr WLAN geklaut. Ich habe niemanden umgebracht oder etwas gestohlen.
Dann solltest du uns besser sagen, wer es getan hat.
Ich weiß es nicht. Ja, klar.
Ich habe nicht die Eier, jemanden umzubringen.
Vielleicht wolltest du es nicht. Was? Das ist deine Gelegenheit, uns zu erzählen, was passiert ist.
Ich glaube nicht, dass du dich auf diesen Stuhl setzt. Du weißt es. Du hast da gesessen und dir alles ausgedacht und dachtest, du hättest alles verstanden. Nein, ich wusste es nicht. John, wer zum Teufel ist John? Ich wusste es nicht. Weißer Truck, wir haben ein Video. Es ist kein weißer Truck in der Nähe. Ich habe es niemandem erzählt. Rette dein Leben.
Du. Ungefähr eine Stunde nach Beginn des Verhörs zeigt Spencer Anzeichen von Niederlage. Du warst dabei. Sie ist tot. Du hast ihr Auto. Ich bin ein Geschworener. Was soll ich denken? Ich habe sie nicht umgebracht. Es ist, als hättest du keine Gefühle mehr, weil sie tot ist. Nein, das ist mir nicht egal. Punkt. Ich zeige es einfach nicht. Spencer, lass mich dich Folgendes fragen. Okay, er hat niemanden umgebracht. Obwohl er bei seiner Unschuldsbeteuerung bleibt, wird seine Art immer lethargischer und seine Haltung entwickelt sich langsam von verschlossen zu offener. Und er war da, als du den Typen kanntest, ich lüge da auch nicht. Wir haben das Video immer und immer wieder überprüft. Da ist keine Expedition. Okay. Sagst du das nur, weil du Angst hast? Ja. Das habe ich nicht. Aber es gibt keine Expedition, richtig? Wir kommen endlich voran. Okay. Wovor hattest du Angst, als du die Geschichte über ihren Streit erzählt hast? Oh, das hat sie. Sie hat jemanden am Telefon angeschrien, aber das war am Telefon. Hat sie diese Wut jemals gegen dich gerichtet? Hat sie dir zum Beispiel gesagt, dass du aus dem Haus gehen sollst? So ziemlich. Und als ich aus dem Garagentor ging, traf mich etwas richtig Hartes am Hinterkopf. Und ich erinnere mich nur daran, dass ich auf dem Walmart-Parkplatz mit einem Fernseher im Truck aufgewacht bin. Es war nicht ihr Gehirn, ich weiß es nicht, er war in der Garage, ich weiß nicht, was sie angefasst hat. Hat sie dich beschimpft? Sie sagte, nett, kannst du dich daran erinnern, dass sie jemals hingefallen ist, dass du ihr aufhelfen musstest? Ich glaube nicht, das ist sie, sie ist runtergefallen. Sie hat den Stuhl umgeworfen. Hast du ihr irgendwann auf die Couch geholfen? Ist sie hingefallen? So etwas in der Art? Ja, ich bin mit ihr zur Couch gegangen. Also hast du ihr auf die Couch geholfen? Ja. Und sie hat sich hingelegt. Sie hatte einen Bademantel an, als du sie hochgehoben und auf die Couch gelegt hast. Ja. Der Bademantel, so mit dem Band, mit dem man ihn zusammenbindet, lag auf dem Boden. Ich glaube, er lag direkt neben der Couch auf dem Boden. Punkt. Sie ist also vom Stuhl gefallen. Du hast ihr auf die Couch geholfen. Sie hat dich am Hinterkopf geschlagen. Ich habe ihr Auto genommen und bin weggefahren. Als wir zur Autopsie gefahren sind. Dieser Bademantel, die Spuren um ihren Hals. Dieser Bademantel war damals um ihren Hals gewickelt. Das habe ich nicht getan. Auf keinen Fall. Wir versuchen herauszufinden, wie eine andere Waffe um ihren Hals gekommen ist. Ich würge sie damit. Nein, wir verlieren dich. Stück für Stück haben die Detectives Spencers Fassade ein wenig zermürbt. Was als komplett erfundene Geschichte begonnen hatte, hatte sich zu mehreren entscheidenden Geständnissen Spencers entwickelt. Und die Detectives waren noch nicht fertig. Ungefähr 2 Stunden nach Beginn des Verhörs, gegen 1.20 Uhr morgens, zeigten alle Anzeichen von Erschöpfung. Also beschlossen sie, eine Raucherpause einzulegen. Du willst hier sitzen bleiben, oder?
Gerne.
Direkt an dieser Ausgangstür. Von dem Moment an, als sie nach draußen gingen, sprach niemand mehr über die Ermittlungen. Tatsächlich sprach Spencer überhaupt kein Wort. Nachdem sie ihre Zigaretten aufgeraucht hatten, gingen sie alle zurück in den Verhörraum. Es war sofort klar, dass sich etwas in Spencer verändert hatte. Ich bin bereit, euch zu erzählen, was passierte, als ich sie auf die Couch legte. Ein paar Minuten später kam sie einfach hoch, flippte völlig aus, schlug mich und versuchte, mich zu kratzen. Ich zog sie fester, ging zurück und als ich sie ihr abnahm, war es zu spät.
Die Detectives hatten endlich ein Geständnis, aber um ihren Fall noch weiter zu untermauern, wollten sie, dass Spencer freiwillig Informationen preisgab, die nur der Mörder wissen konnte. Zum Beispiel, dass die Schärpe 2-mal um Pattys Hals gewickelt war.
Sie liegt also auf der Couch. Sie springt auf. Wo war der Gürtel, die Schärpe, wie auch immer wir es nennen wollen, auf dem kleinen Tisch? Hast du von dem Tisch neben der Couch gesprochen?
Ja.
Irgendwie hast du es geschafft, sie nur 1 oder 2-mal rumzulegen.
Nachdem du sie ihr fest um den Hals gezogen hattest, fiel sie zurück auf die Couch und Spencer ging. Am nächsten Morgen gegen 7 Uhr kam er zurück, um den Doc zu füttern, und bemerkte, dass Patty sich nicht von ihrem Platz auf dem Sofa bewegt hatte. Ihm fiel auf, dass ihr Gesicht jetzt grau war. Er nahm die Schärpe von ihrem Hals, doch er erkannte, dass es zu spät war. Patty war tot. Anstatt den Notruf zu wählen, verließ er schnell das Gelände. Nach diesem
Verhör wurde Spencer Spielmann wegen Mordes, Raubes und Fahrens trotz Führerscheinentzugs angeklagt. Nach einem 8-tägigen Prozess wurde er in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. 36. Ein Mann, der wegen Mordes verurteilt wurde, wird bald erfahren, wie lange er hinter Gittern sitzen wird. Spencer Spielmann wurde gestern für schuldig befunden. Er wurde angeklagt, nachdem Patricia Dresser aus Greenfield erwürgt wurde. Sie hatte Spielmann als Handwerker in ihrem Haus beschäftigt. Spielmann soll Ende August verurteilt werden. Am 31. August 2017 wurde Spencer Spielmann zu 55 Jahren Gefängnis verurteilt. Derzeit lebt er in der Pendleton Correctional Facility in Pendleton, Indiana.